Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Auch bei mir ist alles gut. Es wird halt so langsam herbstlich, ne?
Ja, oder? Es wird so kalt und so nass und so dunkel, vor allem dunkel, so abends und morgens.
Genau.
Oh. Naja, egal. Wir lassen uns die gute Laune nicht verderben. Aber sag mal, bist du eigentlich in der Cloud?
Ja, das ist ja fast schon eine Fangfrage, denn wir wissen ja, wir sind ja eigentlich jeder und jede in der Cloud inzwischen angelangt. Selbst wenn man sich nicht aktiv irgendwo Speicherplatz für Fotos oder andere Dateien gebucht hat. Es ist ja so, dass inzwischen eigentlich jede E-Mail und jede Textmessage, die man verschickt, irgendwie über die Cloud läuft.
Genau, und Cloud-Technologien sind nicht nur für uns privat relevant, natürlich auch ein Riesenthema in der Internetwirtschaft, sowohl als Markt als auch als Motor und auch als strategische Komponente. Und deswegen haben wir eine Spezialfolge gebaut zum Thema Cloud.
Ja, passend zum Herbstwetter mit den ganzen Wolken sozusagen.
Bevor wir eintauchen, gibt es aber erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, AI first. Die EU veröffentlicht ihre AI Apply Strategy, mit der am 9. Oktober diesen Jahres offiziell vorgestellten Apply AI Strategy und der AI in Science Strategy startet die EU eine milliardenschwere Doppelinitiative, um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Wirtschaft und Forschung massiv voranzutreiben. Also nicht mehr nur Regulierung, sondern auch endlich Förderung und Stärkung des KI-Standorts Europa. Ziel ist es tatsächlich, Europa im globalen KI-Wettlauf als führenden Innovationsstandort zu positionieren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte bei der Vorstellung ein klares AI-First-Mindset und sagte, ich möchte, dass die Zukunft der KI in Europa gemacht wird. Die Strategien sehen Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Euro vor, etwa für KI-Gigafactories, spezialisierte Rechenzentren, die Förderung von Frontier-Modellen und die Einrichtung einer Apply-AI-Alliance zur Koordination europäischer KI-Initiativen. Im Wissenschaftsbereich wird das neue virtuelle Institut Resource for AI Science in Europe zentrale Ressourcen für KI-Forschung bündeln. Ja, wir beim ECO begrüßen diese neue Strategie natürlich. Es ist ein gutes Zeichen aus unserer Sicht, dass die EU endlich weg vom rein regulatorischen Pfad geht und eine Strategie für den KI-Standort Europa entwickelt. Das hat auch unser Geschäftsführer Alexander Rabe so gesagt. Eine breite Förderung des KI-Einsatzes könne einen wichtigen Impuls für Europa und die digitale Wirtschaft setzen, müsse jedoch ganzheitlich gedacht werden und dürfe sich nicht auf einzelne Bereiche wie die öffentliche Hand beschränken. Zugleich warnte Rabe, die Initiative dürfe nicht in eine neue regulatorische Abwehrschlacht gehen. Mit der AI Apply Strategy will die EU-Kommission den Übergang von der Regulierung hin zur aktiven Nutzung und Förderung von KI markieren. Als nächsten Schritt ist Ende Oktober die Vorstellung einer Data Union Strategy geplant.
Manometer, da kommt viele Strategien aus Brüssel. Und auch die nächsten Nachrichten, die kommen auch aus der EU. Die EU-Staaten haben sich erneut nicht auf eine sogenannte Chat-Kontrolle geeinigt. Kompromissvorschlag der dänischen Ratspräsidentschaft fand in Brüssel keine Mehrheit, auch wegen des Widerstands aus Deutschland. Das Vorhaben wird nun nicht, wie vorgesehen, beim nächsten EU-Innenministertreffen am 15. Oktober zur Abstimmung gestellt. Bundesjustizministerin Katrin Hubich betonte, eine anlasslose Chat-Kontrolle müsse in einem Rechtsstaat tabu bleiben. Der Entwurf hätte Messenger-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp oder Signal verpflichtet, Fotos und Videos schon vor dem Versenden auf kinderpornografische Inhalte zu prüfen. Datenschützerinnen und Datenschützer und auch der ECO warnen seit langem vor einem massiven Eingriff in die Privatsphäre. Deswegen begrüßt der ECO natürlich das aktuelle Scheitern der Chatkontrolle und fordert jetzt eine generelle Kurskorrektur bei der geplanten EU-CISEM-Verordnung weg von Massenüberwachung hin zu wirksamen Maßnahmen für Kinderschutz. Dazu gehören für den ECO die Löschung internationaler illegaler Inhalte, bessere Ermittlungsstrukturen und Präventionsmaßnahmen. Die ECO-Beschwerdestelle zeigt, dass Kinderschutz auch ohne Chatkontrolle funktioniert. 2024 wurden fast 26.000 Hinweise geprüft mit einer 99% Löschquote bei bestätigten Verstößen. Also das muss man erstmal hinbekommen. Den Link zum Jahresbericht, den gibt es übrigens auch in den Shownotes. Ja, und damit kommen wir zum Thema der heutigen Folge vom Ohr am Netz, Cloud. Aber warum sprechen wir ausgerechnet jetzt über dieses Thema? Der dem ECO angegliederte Verband Eurocloud, der hat den Eurocloud Pulse Check 2025 mit dem Titel Digitale Resilienz Made in Europe – Strategien für eine souveräne Cloud-Zukunft veröffentlicht. Und die Studie präsentiert hochaktuelle Zahlen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten und deswegen eben diese Sonderfolge. Aber Sinoni, was steht denn alles so drin?
Ja, was steht drin? Vielleicht ganz in aller Kürze die Ergebnisse. Deutsche Unternehmen setzen zunehmend auf Hybrid- und Multicloud-Strategien eben für mehr Souveränität und Resilienz. Schon heute nutzen 57% der befragten Unternehmen Hybrid-Cloud-Lösungen. Dagegen verlieren reine private oder Public-Cloud-Modelle an Bedeutung. Künftig wollen 22% der Unternehmen auf Multi-Cloud-Strategien setzen. 83% der befragten Unternehmen sehen digitale Souveränität inzwischen als zentralen Wettbewerbsfaktor. Und außerdem gewinnen europäische Superscaler an Bedeutung für geschäftskritische Workloads. Ja, was beim Lesen auch mit Blick auf die aktuelle Debatte auffällt, digitale Souveränität ist derzeit ein Begriff, den man überall hört und worüber sehr viel diskutiert wird. Geprägt ist die Entwicklung nicht zuletzt von aktuellen geopolitischen Entwicklungen.
Okay, aber was genau ist eigentlich gemeint mit digitaler Souveränität?
Unser Eco-Branchenpuls, unsere Umfrage unter IT-EntscheiderInnen in Deutschland hat gezeigt, dass es da durchaus ein vielfältiges Verständnis von digitaler Souveränität gibt. Es bleibt also ein dehnbarer Begriff. Mhm. Über 60% verstehen es demnach vor allem als die Freiheit bei der Wahl von Anbietern und Softwarelösungen. 9% tatsächlich assoziieren damit Autarkie und technologische Abschottung. Das ist also schon tatsächlich die Minderheit, Gott sei Dank. 18% möchte sich hier keiner der beiden Definitionen klar zuordnen und 13% sagen tatsächlich weiß nicht, können es also auch nicht definieren. Ich denke, dieses zersplitterte Verständnis erleichtert die Debatte natürlich nicht.
Ja. Das stimmt absolut. Und jetzt haben wir noch ein anderes großes Schlagwort. Wir hatten gerade die digitale Souveränität. Wie definiert ihr beim ECO digitale Souveränität?
Ja, also aus unserer Sicht ist digitale Souveränität einfach, bedeutet einfach die Fähigkeit, Technologien selbstbestimmt und rechtssicher nutzen zu können. Ne? Also eine gewisse Transparenz zu haben. Mhm. Es ist keine Abgrenzung, keine Autarkie oder gar Abschottung. Es würde ja auch gar keinen Sinn machen. Das Internet hat keine Grenzen, ne? Sondern ist ja das World Wide Web, sondern es bedeutet einfach Gestaltungsmacht. Also wir plädieren auch dafür, dass wir einen europäischen Weg der digitalen Souveränität finden, der eben auf offene Standards setzt, Datenverfügbarkeit und rechtssichere Nutzung. Denn Daten sind ja die entscheidende Grundlage für Innovation. Und der Schlüssel liegt eben in der gezielten und rechtssicheren Nutzung von Daten.
So, jetzt aber genug Vorab-Infos aus der Studie. Wir freuen uns jetzt auf tiefere Einblicke. Lehnt euch zurück. Es wird spannend. In meinem ersten Gespräch, da habe ich mich mal so ein bisschen in die Zukunftsperspektive aufgemacht.
Im Gespräch.
Sie merken es alle, der Cloud-Markt steht vor einem tiefgreifenden Wandel, zunehmende Regulierung, souveräne Infrastrukturen und dann auch noch jede Menge geopolitische Herausforderungen. Doch wie passen sich jetzt europäische Anbieter an dieses dynamische Gefüge an? Diese und viele weitere Fragen, die besprechen wir einfach mal mit Marc Neufurth. Er ist Public Strategist bei IONOS und jetzt hier zu Gast im Ohr am Netz.
Ja, guten Morgen, Sven.
Wenn man mal die Cloud-Landschaft heute betrachtet, dann gibt es offenbar aktuell so zwei große Pole. Auf der einen Seite sind die globalen Hyperscaler und auf der anderen Seite steht dieser Wunsch nach Kontrolle, Vertrauen und Handlungsfähigkeit für die Zukunft. Das Gefühl, ich wäre gerne etwas unabhängiger. Was hat sich denn verändert, sodass digitale Souveränität plötzlich zum Gesprächsthema in Vorstandsetagen geworden ist? Das ist doch neu, oder?
Oh, das ist gar nicht so neu, Sven. Also ich muss vielleicht etwas ausholen. Also zum einen ist es natürlich so, dass die Hyperscaler oder generell Cloud ja erst in den letzten Jahren in Deutschland so richtig in Fahrt gekommen ist. Mhm. Also wir, IONOS, sind schon seit 2012 am Markt mit einem eigenen Cloud-Virtualisierungssystem, sind also von Anfang an quasi schon mit dabei, als man überhaupt begann, in Europa über Cloud zu diskutieren. Die Skepsis bei allen Marktteilnehmern war am Anfang sehr groß. Und erst so 2016, 2017 kam die Kehrtwende, indem es insbesondere bei Amazon Web Services oder Microsoft Azure es dem gelungen ist, ich sag mal, breitere Auditorien davon zu überzeugen, dass Cloud Sinn macht. Und gleichzeitig aber schon kam auch die Frage nach der digitalen Souveränität auf. Die hatte natürlich damals noch nicht so eine Bedeutung und Bewandtnis, wie sie sie heute hat, aus zwei Gründen. Zum einen 2017, 2025, das sind 8 Jahre dazwischen. Da hat sich viel verändert in der Welt. Natürlich ist es so, dass die geopolitische Situation eine ganz besondere geworden ist. Auch nach Corona haben sich viele Dinge verändert. Da hat man auch gesehen, okay, so souverän sind wir gar nicht, weil allein die Lieferketten zusammenbrechen. Also das sind Veränderungsmomente, die wir heute sehen. Und insbesondere dieses Jahr, die geopolitische Situation seit der Inauguration des neuen US-Präsidenten, ist eine ganz andere, als es noch letztes Jahr war. Mhm. Das heißt, jetzt 2025 ist das Jahr der digitalen Souveränität. Es ist jetzt das Schlagwort der Tage. Letzte Woche noch auf der Smart Country Convention etwas, was wirklich von jedem Stand und in jedem Talk, den ich gehört habe, erwähnt wurde. Häufig weiß man allerdings nicht so richtig, worüber man spricht. Deswegen wird erwähnt. Alle reden drüber. Es ist fast schon so ein bisschen eine Frenzy darum, wie man das Ganze. Aber es ist ganz klar, diese geopolitischen Faktoren machen es besonders. Und insbesondere, man merkt halt jetzt, dass die Anforderungen an alle Marktteilnehmer ganz besondere werden. Und man sieht, okay, die Cloud ist mittendrin und ohne die Cloud geht nicht mehr viel. Also muss ich gucken, dass ich insbesondere in Bezug auf die Cloud digital souverän werde oder zumindest bleibe, wenn ich es schon bin.
So, wenn jetzt aber Menschen merken, dass irgendwas auf einmal so unheimlich wichtig für uns alle ist, dann kommen natürlich auch die ganzen Regulatorien. Also Stichwort Data Act, dann NIS 2, jede Menge neue Maßstäbe für Sicherheit und Compliance. Ist das was, was dann einen Cloud-Anbieter, der ja sein Geschäft versteht, weil er ja nun fast seit 20 Jahren macht, sage ich jetzt mal etwas überspitzt, dann was irgendwie Innovation und auch Tatendrang ausbremst, oder ist das für euch völlig normal?
Sagen wir es so, Regulationsmechanismen sind ja grundsätzlich gut. Mhm. Ohne Straßenverkehrsordnung würde sich, glaube ich, niemand auf die Straße trauen wollen. An diesen Art Regeln, da wird auch keiner zweifeln dran. Aber natürlich, wenn etwas neu entsteht und alles Digitale ist ja relativ neu, dann muss nur ein gesetztes Maß an Regularien draufgepackt werden. Also es darf nicht totreguliert werden. Also die Regeln sind ja dann relativ einfach erstellt. Es dauert zwar 2, 3, 4, 5 Jahre, so ein Rechtslegungsprozess in Brüssel, aber trotzdem ist es relativ einfach gesehen. Man erfindet einen neuen Act, packt den aus und appliziert ihn. Und dann müssen die Marktteilnehmer sehen, wie sie mit zurechtkommen. Das geht mit einem Act, aber wenn man mehrere Acts parallel handeln will, dann wird das schwierig, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, die gar nicht die Expertise haben, beziehungsweise die Ressourcen, sich darum zu kümmern. Große Konzerne tun sich damit leichter. Die haben ihre Fachanwaltskanzleien oder Inhouse-Juristen, die das umsetzen können. Also der eine Aspekt ist, Regulatorien sind grundsätzlich gut, wenn sie mit Augenmaß gesehen werden und wenn es Spielräume gibt. Ja. Das heißt, wenn sie nicht zu eng gefasst sind und möglichst einheitlich angewendet werden, was in Europa nicht immer der Fall ist. Mhm. Also gehen wir mal die einzelnen drei durch, die du genannt hast. Also NIS 2 ist unbestritten etwas, was wir brauchten. Netz, also informationstechnische Sicherheit ist das Maß der Dinge dieser Tage. Ja. Das hat man jetzt gestern auf der ITSA in Nürnberg, sind der ITSA-Fachmesse für IT-Security. Dort tausende Hersteller, unheimliche Nachfrage, weil IT-Security einfach etwas ist, was da sein muss. 100%. Und dementsprechend ist natürlich die NIS 2-Regulierung ein schöner Schub letztendlich für alle Marktteilnehmer, sich auch daran zu halten, dass Netzwerksicherheit, dass informationstechnische Sicherheit einfach das Maß der Dinge ist. Beim Data Act ist es eine ganz gute Motivation, für die Austauschbarkeit von Daten zu sorgen, damit keine Datensilos entstehen, Login-Effekte und vor allen Dingen, dass man auch als Bürger seine Daten von einem Ort zum anderen mitnehmen kann und als Unternehmen auch nicht eingeloggt ist bei einem Marktanbieter, mit dem man kontrahiert. Das heißt, dass man wechseln kann. Also je nach Regulatorium, sage ich, gibt es Sinnhaftigkeiten und es gibt manche Dinge, die überzogen sind. Gerade ist ja der AI-Act in der Diskussion. Vielleicht wird auch anders appliziert, als noch vor 2 Jahren gedacht. Also da sieht man, da hat man vielleicht zu viel reguliert und lockert jetzt wieder die Schraube.
Dann haben wir noch eine weitere Sache, die hatte ich jetzt gar nicht so richtig erwähnt, und zwar EUCS, also den EU Cloud Certification Scheme. Was genau verbirgt sich für euch dahinter und was bedeutet das für eure Arbeit?
Also digitale Souveränität ist in erster Linie mal die Möglichkeit, dass ich Optionen ausüben kann als ein Marktteilnehmer mit Hilfe digitaler Technologie, mein Geschäft zu bestimmen. Das heißt, die Option zu haben, frei in der Handlung zu sein, in der Entscheidungsfähigkeit, nicht eingeloggt zu sein, sondern wählen zu können, die Technologie wählen zu können, die Anbieter der Technologie wählen zu können und nicht abhängig zu werden. Also das ist mal so ein Grundkonsens für digitale Souveränität. Und das muss man nochmal unterscheiden von digitaler Resilienz, wo es IT-Security, wo es erstmal darum geht, dass ich mich verteidige und etwas schaffe und dass das nicht unterminiert werden kann. Und kommen wir jetzt zum EU-ICS. Es ist natürlich so, dass in Europa wir einen Rechtsraum haben, EU-Rechtsraum. Und natürlich sind Anbieter, die essentielle Technologien wie Cloud-Services beispielsweise, die mittlerweile fast überall drin stecken, wenn die in EU-Europa anbieten, dann müssen sie natürlich nach europäischen rechtlichen Regeln und Normen funktionieren. Und das muss zumindest transparent gemacht werden. Insofern ist so ein Zertifizierungsprozess gar nicht schlecht, weil er offenlegt, wie sehr ein Cloud-Anbieter gewillt ist, nach europäischen Spielregeln zu spielen. Und wie sehr er das kann, also ich unterstelle keinem Hyperscaler, dass er nicht gewillt ist, sich an EU-Recht zu halten, aber es ist die Frage, ob er das kann oder ob er nicht durch zwingendes Recht in seinem Heimatmarkt gezwungen wird, Dinge zu tun, die wiederum in Konflikt liegen mit europäischem Recht. Also das ist ein Aspekt. Deswegen braucht es solche Zertifizierungsmöglichkeiten, die transparent machen, wie digital souveränen Cloud-Anbieter auftreten kann.
Kommen wir mal zum Thema Bundescloud. Das wäre jetzt eine eigene staatliche Infrastruktur mit für ganz besonders sensible Daten entstehen. Welche Bedeutung haben Projekte dieser Art für die gesamte deutsche oder vielleicht auch europäische Cloud-Landschaft? Wie kann das funktionieren? Was bringt das? Ist das ein Schub? Ist das wieder vielleicht was, wo man sagen kann, ja, das ist ein Produkt made in Germany, das wird irgendwann die ganze Welt drauf anspringen?
Also zunächst ist das ja aus der Perspektive des öffentlichen Sektors zu betrachten. Natürlich sind Unternehmen der Exekutive, egal auf Bund, Land oder kommunaler Ebene, haben natürlich eine andere rechtliche Situation als privatrechtliche Akteure. Mhm. Das heißt, gehen wir mal von der Bundesregierung aus und den angeschlossenen Ministerien und der Verwaltung, die dahinter steckt. Die haben natürlich Daten unterschiedlicher Geheimnisklassifizierung. Das reicht von VSNFD, also Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, bis hin zu Website-Texten für die allgemeine Information der Bevölkerung und eine Pressemitteilung des Ministeriums. Also diese unterschiedlichen Sensibilitäten müssen sich natürlich in der Cloud ausdrücken. Und da braucht es unterschiedliche Schutzklassen. Für die höchste Schutzklasse hat ja nicht die Bundescloud, sondern die NIR-Cloud, letztendlich die das ITC, also letztendlich projektiert hat, die halt wirklich für alle Geheimnisschutzklassen da ist. Dann gibt es ja noch weitere Clouds, wie die, wo letztendlich die Private Cloud des Bundes, letztendlich die mit Jonos-Technologie bestückt ist, die ja natürlich auch eine gewisse Sensibilität verträgt. Und dann gibt es die Bundescloud, die steht so ein bisschen dann in dazwischen, also zwischen mir Cloud und unserer, wenn man so möchte, von Jonos bestückten Cloud des Bundes. Und die ist halt ein bisschen Multifunktionscloud. Natürlich, und das ist etwas, da kann der Bund oder da können Akteure des Bundes gar nicht anders. Es gibt die IT-Architekturrichtlinie des Bundes, die zwingt dazu, dass man Dinge in eigener Hoheit gestalten kann. Das heißt, der Bund braucht eine eigene Cloud, die sowohl private als auch Public-Merkmale zeigt und muss sie selber operieren, administrieren können. Das heißt, da gibt es eine rechtliche Vorgabe, die Bundescloud quasi zu schaffen. Darüber hinaus denkt aber auch der Bund darüber nach, auch private Cloud-Anbieter dann auch für weniger sensible Workloads zu nehmen. Aber die Bundescloud ist erstmal ein rechtliches Erfordernis und zweitens natürlich auch ein Ausdruck der Bundesregierung, dass man souverän bleiben möchte mit einer eigenen Cloud, die man selber betreiben kann.
Gut, okay, also es ist erstmal was, was natürlich nachvollziehbar ist, aber natürlich auch Risiken birgt, weil ich meine, andere Cloud-Anbieter sind seit Jahrzehnten im Geschäft und der Bund, ich sag mal, fängt jetzt an, da was Eigenes zu bauen. Allerdings natürlich auch nicht ohne die entsprechenden Beratungen, die da nötig sind. Jetzt ist ja ein großes Schlüsselwort, um das wir uns immer drehen, ist natürlich einerseits sozusagen die Souveränität, aber auch das Vertrauen. Das ist ja auch was, darum geht's. Man muss seinem Anbieter vertrauen können. Inwieweit können wir denn hier, ich sag mal, mit europäischen Anbietern punkten?
Ja, also zunächst mal ganz klar, harte Fakten. Gehen wir von Jonos aus. Jonos ist ein Unternehmen, das Cloud-Dienste schon seit 13 Jahren am Markt anbietet. Das heißt, in Cloud-Äonen gerechnet ist das eine Ewigkeit. Wir haben also eine entsprechende Marktkompetenz. Wir haben eine selbstgeschriebene Virtualisierungstechnologie unten drunter. Das heißt, wir haben die hohe Code-Kompetenz. Wir kennen den Code in- und auswendig. Darüber hinaus sind wir ein Unternehmen, was einen rechtlichen Sitz in Deutschland hat, was seine Niederlassung primär in Deutschland unterhält und der Kunde auf Wunsch nur deutsche Datacenter ansteuern kann. Und, das ist der große Vorteil, wir können nach deutschem Recht verklagt werden. Das heißt, ein Kunde, ein Nutzender, der mit uns über Kreuz liegt, was Gott bewahre nicht passieren möge, der kann uns nach bekannter Rechtsordnung letztendlich angehen. Das heißt, er hat kein Prozesskostenrisiko, er muss sich nicht auf eine fremde Rechtsordnung einlassen, auch nicht indirekt. Der zweite Aspekt ist der, dass wir natürlich relativ weit weg sind von Rechtsinstrumenten aus Drittstaaten, die nicht die EU repräsentieren. Und wir haben diesen Approach, dass wir näher am Kunden sind, dass wir versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden und dass wir partnerschaftlich vorgehen. Das heißt, Jonos nicht versucht, alles zu erledigen in der Cloud, sondern wir uns erstmal auf Infrastruktur konzentrieren und Plattform-Services und dann oben drüber mit Partnern sowohl Software-Services schaffen, als auch Integrations-Services, wie man das Ganze aneinander dübelt, wenn man so sagen. Und das ist etwas, dieses partnerschaftliche Approach auf Augenhöhe, dieses Umgehen mit dem Kunden in der gemeinsamen Sprache nach einer gemeinsamen Rechtsordnung, das schafft Vertrauen und das muss uns erstmal jemand nachmachen.
Jetzt sagt die Studie Eurocloud Pulse Check 2025, dass es einen klaren Trend zu Multicloud-Strategien gibt. Also weg von so monolithischen Infrastrukturen hin zu mehr Wahlfreiheit, mehr, ich sag mal, Aufteilung der einzelnen Sachen und damit zu höherer Resilienz, weil wenn dann ein Anbieter mal irgendwie nicht mehr zur Verfügung steht, warum auch immer, ist nicht gleich alles weg, sage ich jetzt mal ganz krass gesagt. Wie verhält sich das denn mit der Resilienz gegenüber der digitalen Souveränität in Europa?
Ja, das ist natürlich ein ganz heikles Thema. Also Multicloud, das ist wunderschön auf einer PowerPoint oder Folie oder Google Slide. Also das macht sich super. Ich diversifiziere mein Risiko mit der Hilfe von verschiedenen Clouds. Deploy mal hier, deploy mal da, mach mal hier eine Redundanz und da eine Redundanz. Die Tücke liegt im Detail, wie so oft. Wir haben die Herausforderung, dass natürlich jede Cloud unterschiedlich funktioniert. Zum einen liegt das daran, dass die Virtualisierungstechnologie von jedem Anbieter eigens gemacht wird. Auch selbst wenn Open-Source-Mittel genommen werden, wird daran noch individuell geschraubt, sodass keine Cloud sich verhält wie die andere. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Workload in verschiedene Clouds deployen möchte, dann muss ich immer Anpassungen vornehmen, die sind relativ komplex. So, das heißt also, diese Komplexität, die müsste man erstmal minimieren, damit ich überhaupt in die Clouds hineinkomme und wieder heraus. Also quasi so ein V muss man sich vorstellen. Cloud A, wieder zurück zum Kunden und dann in Cloud B. Und da reden wir noch gar nicht davon, dass Cloud A mit Cloud B direkt sprechen kann zum Wohle des Kunden, was auch nochmal eine Herausforderung darstellt. Das heißt, die praktische Umsetzung von Multicloud ist besonders schwierig, würde natürlich, wenn sie funktionierte, erheblich zur Resilienz beitragen und auch zur Souveränität. Wir können zwei Dinge tun. Zum einen ist es natürlich so, dass ganz viel Containerisierung betrieben wird, also Runtime, also laufzeitumgebungsunabhängige Workloads geschaffen werden, die, ich sag mal, überall theoretisch laufen können. Mhm. Das ist mal eine Sache, das Ganze hinzugehen, dann kann man Cloud A und Cloud B relativ einfach gleich bestücken. Die Schwierigkeit kommt jetzt hier wieder, dass das auch über wenige Tools passiert, die häufig auch im Einflussbereich erstens der USA liegen, zum zweiten aber gerade auch, ich sag mal, wo die Betreiber der Tools gekauft werden von Marktteilnehmern, die wieder versuchen, daraus Geld zu machen. Das heißt, diese Engpässe auszunutzen. Das heißt, diese Containerisierung und Agilisierung dadurch ist auch etwas, was ein bisschen auf tönernen Füßen steht, weil es angreifbar ist. Das zweite Ding ist, es gibt eine Möglichkeit, einfach mal eine harmonisierte Schnittstelle zu schaffen. Beispielsweise die Sovereign European Cloud API fällt mir da ein. Also, dass man überhaupt mal schafft, ein Provider oder viele Provider einigen sich auf einen Schnittstellenstandard, sodass das Einfallstor in die verschiedenen Clouds das gleiche ist, sodass man als Anwender, wenn ich Cloud-Workloads habe, die einfach mal deployen kann. Das wäre der erste Schritt, den man machen könnte, der auch kein Engpass wäre, weil dann kann man das Open Source machen. Das kann jeder implementieren und da gibt es einen gemeinsamen Standard und dann könnte man mit, also man muss das langsam aufbauen. Multicloud ist leicht auf der PowerPoint-Folie mal hingepappt als umgesetzt, das will ich damit sagen.
Okay, also da ist noch ein weiter Weg hin und da müssen auch wieder viele an einen Tisch, die das Ganze dann eben vorantreiben können. Aber das ist natürlich für alle, die sagen, ja, Cloud super, Logo, aber ich möchte gerne den Spagat schaffen zwischen Sicherheit, Regulierung und auch technologischer Modernisierung. Wie geht man es an? Also was würden Sie empfehlen aus Ihrer Sicht?
Ja, ich hatte ja eben schon erwähnt, die Schnittstellen sind dann ein ganz wichtiges, einfaches, fast schon popeliges Ding, was man implementieren kann. Aber alles andere, also häufig ist es so, dass ich habe ja von Container-Szenarien gesprochen und agilen Pipelines, das ist schon sehr avanciert. Wenn ich ein großer Kunde bin, angenommen, ich bin Siemens und habe Cloud-Deployments, dann kann ich mir komplexe Architekturen leisten, weil ich habe ganz viele Workloads, die ich häufig bewege und ich habe jede Menge kundige Entwickler oder Systemintegratoren zur Hand, die das für mich machen können. Wenn ich aber ein kleineres und mittleres Unternehmen bin, dann will ich einfach mal Workloads deployen. Das ist mein Grundbedürfnis. So. Und nicht sofort die Welt neu erfinden. Und dann sind diese komplexen Dinge abhängig davon, habe ich ja Fachleute zur Verfügung und kann mir das jemand administrieren und auch absichern.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, als Mittelständler will ich einfach nur, dass das irgendwie läuft und sicher ist.
Ja, und das ist halt genau das Ding. Also irgendwie laufen, das ist eine Sache, die Cloud muss stimmen, der Einfallsweg muss stimmen. Und dann, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, brauche ich jemanden, der das Ganze macht für mich. Entweder habe ich in-house die Kompetenz, häufig nicht der Fall, da brauche ich also einen Partner, der das tut. Ja. Wir haben die gute alte deutsche Systemhauslandschaft, die reüssiert gerade auch in der Cloud, als die Schrauber, klingt ein bisschen despektierlich, ist gar nicht so gemeint, sondern die kundigen, Fachkundigen, die das für einen Kunden jetzt nur in einem Cloud-Umfeld aufbauen und administrieren. Und darüber hinaus gibt es dann auch oben drüber die Software-as-a-Service-Anbieter, die letztendlich die Software sofort in die Cloud hinein implementieren, dass jeder Anwender die sofort nutzen kann, ohne sich selber irgendeinen Gedanken machen zu müssen, ob das sicher ist oder sonst was, weil er es einfach als Service konsumiert.
Ja, super. Jetzt kommen wir vielleicht zum Ende noch zu so einem kleinen Blick in die Zukunft oder eher zu einem Wunsch. Weil also im Moment ist alles im Umbruch. Die Gründe haben wir besprochen und auch, was es uns am Ende bringt, nämlich Datenhoheit, Souveränität und vielleicht sogar auch Resilienz, wenn es richtig angegangen wird. Wenn Sie jetzt
einen Wunsch frei hätten an die Politik, welche Weichen sollten jetzt gestellt werden, damit Europa im Cloud-Zeitalter wirklich wettbewerbsfähig bleibt und damit die derzeitigen geopolitischen Entwicklungen auch wirklich ausreichend gewürdigt werden? Hatten wir auch anfangs drüber gesprochen, dass es schwieriger ist denn je im Moment.
Ja, also der Digitalisierungsminister Wildberger, frisch im Amt, hat neulich ein Wort geprägt, das finde ich ganz bemerkenswert. Er hat gesagt, digitale Souveränität ist ein Prozess mit vielen Schattierungen. Also er hat grundsätzlich digitale Souveränität als natürlich sehr wichtig anerkannt, hat aber gesagt, es muss sich entwickeln, das muss quasi parallel zum laufenden Betrieb dann implementiert werden, hat viele Schattierungen. Ja, und natürlich ist es wichtig, dass deutsche Anbieter, europäische Anbieter Teil dieser Schattierung sind, weil wir ein ganz frisches Element von digitaler Souveränität in Digitalisierung hineinbringen können, wenn es die öffentliche Hand betrifft. Das heißt, die Berücksichtigung von europäischen, deutschen Anbietern ist hier essentiell, weil wir sozusagen eine Frischzellenkur in Sachen digitaler Souveränität leisten können. Wir sind also das frische Blut, was mehr digitale Souveränität. Also die Berücksichtigung europäischer, deutscher Anbieter ist da ganz wichtig. Und man kann ja erstmal mit Proofs of Concepts anfangen und es gibt verschiedenste Workloads, die direkt in den europäischen und deutschen Clouds deploybar sind. Man muss nicht immer vom komplexesten Sachverhalt ausdenken, der nur ein Hyperscaler abbilden könnte. 80% der Workloads können in deutschen europäischen Workloads sofort, deutschen europäischen Cloud sofort laufen. Die anderen 25-20%, die muss man anpassen, aber da können immer noch, wir reden über 90+% die in europäischen und deutschen Clouds problemlos laufen könnten. Und für den Rest muss man graduell durch Nachfrage des Staates auch die Entwicklungsmöglichkeiten für die heimischen Cloud-Provider schaffen, weil wir haben hier ein Henne-Ei-Prinzip. Haben wir die Nachfrage, das heißt, die öffentliche Hand als Ankerkunde ist ja ein erheblicher Nachfrager, dann können wir auch investieren in die Entwicklung von Services. Und wenn wir diesen Ankerkunden gewinnen auf staatlicher Seite, dann hat die europäische heimische Cloud-Industrie einen riesen Vorteil. Und der Staat profitiert dann auch davon. Das ist ja noch das Allerbeste. Wenn die heimische Cloud-Industrie gefördert wird, ist das nicht nur ein Mehr an Souveränität für Deutschland als politischem Akteur, sondern auch vor allen Dingen ein, ich sag mal, in einer digitalisierten Zukunft ein Wertschöpfungsfaktor. Weil mehr Wertschöpfung hierzulande generiert wird und durch mehr Wertschöpfung heißt mehr Wohlstand in der Gesellschaft oder Sicherung des Wohlstands der Gesellschaft, aber auch mehr Steuern als Einkunftsquelle für den Staat. Also es ist ein Geben und Nehmen, wenn der Staat als Ankerkunde auftritt. Wie gesagt, auch ein gesetztes Maß an Regulierung ist auch hilfreich. So kann man schon die Forderungen an die öffentliche Hand, an die Politik letztendlich zusammenfassen.
Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke an Marc Neufurth, Public Sector Strategist bei IONOS. Ja, ich würde sagen, einfach weiter am Ball bleiben, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir bleiben dran und ich hoffe, dass wir ganz viele davon überzeugen können, dass IONOS, aber auch die anderen heimischen Cloud-Provider aus Deutschland und Europa eine gute Wahl sind.
Ja, das war ja ein spannender Auftakt in die Welt der Cloud. Die neue Eco-Studie in Kooperation mit ADL unterstreicht ja auch nochmal den signifikanten Stellenwert, den Cloud-Services haben. In diesem Layer-Modell, das die Studie hat, verzeichnet dieses Branchensegment, in der Studie wird es als Layer 2 bezeichnet, worunter eben auch Infrastructure as a Service und Platform as a Service und Software as a Service Modelle fallen. Das bezeichnet einfach ein sehr dynamisches Wachstum und soll bis 2030 auf 56 Milliarden Euro Umsatz steigen. Als Treiber wird in der Studie unter anderem eben auch die zunehmende Auslagerung von Anwendungen in die Cloud genannt. Cloud-Technologien sind also sehr gefragt.
Ja, und wir machen hier ja Podcast as a Service, deswegen hast du ein spannendes Gespräch führen dürfen, Sie noch nie passend zum Thema natürlich.
Im Gespräch.
Viele Unternehmen stellen sich derzeit die Frage, wie gelingt es, Vertrauen, Offenheit und Wirtschaftlichkeit in einer Cloud-Lösung zu vereinen? Genau über diese spannende Herausforderung und natürlich auch Lösungen spreche ich jetzt mit Andreas Kartler. Er ist CEO des deutschen Cloud-Providers Plus Server. Herzlich willkommen, Andreas Kartler, beim Ohr am Netz.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
Ja, Regulierung und Vertrauen verändern die Cloud-Landschaft ja erheblich. Sie erleben das bei Plus-Server von der operativen Seite sozusagen, wo Unternehmen diese Souveränität wirklich leben müssen. Wie zeigt sich denn dieser Wandel in Ihrer täglichen Arbeit mit Kunden?
Ja, wir sehen erstmal einen klaren Trend, dass Cloud-Entscheidungen nicht mehr rein technische sind wie in der Vergangenheit, sondern dass eben mehrere Aspekte jetzt hineinbezogen werden in die Entscheidung. Und da geht es um Themen wie Verantwortung, Auditierbarkeit, Integration in bestehende Prozesse und in regulatorische Frameworks. Und dass am Ende für die Kunden die Transparenz über die Dienstleistungen viel, viel wichtiger sind. Und natürlich gehen mit den aktuellen Diskussionen und Projekten auch sehr viel mehr Anforderungen einher. So, da jetzt sind Dinge wie DORA, NIS2 und Kritis, sodass man natürlich auch eine ganze Reihe an neuen bürokratischen Themen, sage ich mal, neben dem reinen Projekt oder der reinen Technik bespricht, sodass in Gänze eigentlich die Diskussionen sehr viel größer werden, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Sie haben ein interessantes Stichwort genannt, Transparenz. Würden Sie sagen, das ist auch ein wesentlicher Aspekt digitaler Souveränität oder wie würden Sie digitale Souveränität definieren?
Bedingt. Also technische Transparenz wäre für mich mal der wichtigste erste Einstieg, weil am Ende muss ich als Kunde ja verstehen, welche Technologie verwendet meine Cloud, welche APIs habe ich da, wie sind die Grundlagen dieser ganzen Dinge. Und das ist für mich ein klares Transparenzthema. Wenn ich das verstehe, wenn ich das begreifen kann, wenn ich das näher ansehen kann, dann habe ich schon meinen ersten großen Einstieg in der Souveränität. Das zweite ist natürlich die rechtliche Kontrolle, also wo liegen meine Daten, unter welcher Jurisdiktion liegen die, habe ich da direkten Zugriff, hat da vielleicht noch jemand Drittes Zugriff drauf, das ist ein weiterer wichtiger Aspekt für Souveränität. Und das dritte ist natürlich das ganze Thema Unabhängigkeit. Also kann ich wirklich aufstehen und vom Tisch gehen und meine Daten woanders hinziehen? Bin ich so flexibel oder habe ich dann am Ende doch irgendwo ein Login, der mich beim Provider oder eben an der technischen Lösung festhält? So, und wenn ich bei all diesen drei Kategorien ein klares Ja sagen kann, dann bin ich aus meiner Perspektive auf einer souveränen Lösung unterwegs.
Begegnen Ihnen manchmal Missverständnisse, wenn Sie über souveräne Cloud-Lösungen sprechen?
Jede Menge, ehrlicherweise. Das Klassische ist am Ende, dass wir immer so eine Abschottung oder eine Insellösung unter Souveränität verstehen. Das ist gar nicht der Fall. Also es ist halt weder abgeschottet noch irgendwie eine Insellösung, sondern man kann auch mit modernen Standards durchaus souveräne Lösungen bauen, die auch interoperabel sind und mit anderen Clouds wunderbar funktionieren. Insofern ist das so eins der häufigsten Missverständnisse, dass ich wirklich so eine eingeigelte Insellösung habe. Das ist zum Glück gar nicht der Fall.
Gaia X und offene Cloud-Stacks sollen ja die Unabhängigkeit und Interoperabilität fördern. Wie weit ist denn die Industrie tatsächlich mit diesen Prinzipien jetzt schon gekommen?
Erstmal war Gaia X ein Projekt, was unglaublich viel, eigentlich mal Innovation, Forschung und auch ein Stück weit Entdeckergeist gefördert hat. Insofern war das ein sehr großer Anstoß für viele weitere Trends, die daraus folgten, wie zum Beispiel den souveränen Cloud-Stack, aber auch Dinge wie Gartner und Co. sind ja ein Stück aus dieser Zeit gekommen. Es hat ein Bewusstsein geschaffen für Interoperabilität und auch für souveräne Technologie. Das war der zweite Aspekt, also eher eine kommunikative Bühne, die das Ganze eröffnet hat. Und wir haben am Ende allerdings noch so ein Stück weit, das ist eher auf der, sag ich mal, auf der Nachfrageseite ein Thema. Zwar die Grundlagentechnologie jetzt da und die ist auch wunderbar aus diesen Projekten herausgekommen. Aber wir haben noch nicht das Bewusstsein auf der Kundenseite, dass es diese Technologie eben gibt und dass die eine valide Alternative für einen Hyperscaler sein kann. Und jetzt zählt daher aus unserer Sicht die Umsetzung, die Automatisierung und auch eben parallel Bewusstsein schaffen und auch ein Stück weit quasi Training der Anwender, der Kunden und der Entwickler. Denn das muss man schon auch ganz klar sagen, da haben Azure und AWS einfach einen großen Vorsprung mit Developer-Zertifizierung und Co. Mhm. Da hängen wir noch ein bisschen hinterher mit unseren souveränen Technologien.
Viele Unternehmen kombinieren ja heute souveräne und öffentliche Clouds in hybriden Architekturen. Welche Herausforderungen entstehen da für Governance, Sicherheit, Integration?
Das ist ehrlicherweise das New Normal, wenn wir das mal so in die Perspektive packen wollen. Also alle Kunden landen am Ende dann früher oder später genau dort bei einer hybriden Infrastruktur, die aus einem Hyperscaler und meistens einem lokalen Anbieter besteht. Das heißt also, die meisten Kunden leben heute wirklich hybrid. Und das ist auch technisch ehrlicherweise keine Herausforderung. Also technisch bekommen wir das gut geregelt. Da gibt es die Flexibilität auf der Hyperscaler-Seite für die Workloads, die wirklich groß skalieren müssen. Und auf der anderen Seite habe ich dann eben meine souveränen Daten, die in einer lokalen Cloud liegen können. Die Herausforderung liegt eher im Thema Governance. Also was darf wirklich wohin? Wer darf wo schreiben? Welche Policies habe ich quasi in meiner Organisation, sodass ich am Ende dann die Automatisierung und die Prozesse dafür auch so baue, dass sie eben diesen Anforderungen gerecht werden. Denn Souveränität ist am Ende kein Ort oder kein Cloud-Speicher, sondern das ist eher ein Betriebsmodell. Und da muss man sich drauf vorbereiten und eben so Themen wie Datenklassifizierung und Workload-Klassifizierung dann ernsthaft betrachten, sodass man dann wirklich Sicherheits- und Compliance-Prozesse in der Organisation hat, die diese hybriden Clouds auch wirklich nutzbar machen können.
Wir hatten gerade schon mal das Stichwort Transparenz. Vertrauen entsteht ja oft erst durch Transparenz. Welche Rolle spielen denn offene Technologien und eben nachvollziehbare Prozesse und Zertifizierungen für die Akzeptanz souveräner Clouds?
Ja, aus unserer Sicht ist das extrem wichtig, um Vertrauen auf Kundenseite in diese Technologien überhaupt zu fördern, weil am Ende versteht der Kunde, wenn er sieht, was passiert, die Technologie auch deutlich besser, was absolut vertrauensfördernd ist. Und Transparenz ist natürlich auch extrem wichtig, wenn wir an Auditierbarkeit denken, dann brauche ich eine Prozesstransparenz, dann brauche ich eine Technologietransparenz. Und wenn wir eben nachvollziehbare Prozesse leben und offene Technologien, dann ist das wiederum vertrauensfördernd. Wir setzen dann natürlich dann noch mit Zertifizierungen ein Level oben drauf, so dass das auch für alle nachvollziehbar ist und auch durch Dritte jedes Mal regelmäßig überprüft wird, sodass quasi nicht nur wir sagen, wir leben Transparenz und wir schaffen das Vertrauen, sondern dass auch quasi neutrale Dritte sagen, dass diese Prozesse so gelebt werden, die Technologie so aufgebaut ist, dass sie diesen Themen entspricht. Und Transparenz ist für uns so ein Stück weit das neue Vertrauen, ehrlicherweise, weil es macht belegbar und überprüfbar, dass die Dinge, die wir versprechen, am Ende auch eingehalten werden.
Wir haben ja mit dem ECO und Eurocloud gemeinsam gerade eine neue Studie vorgestellt, den Eurocloud Pulse Check. Laut dieser Studie werden europäische Anbieter ja zunehmend gerade bei sicherheitsrelevanten Workloads bevorzugt. Welche nächsten Schritte sind denn aus Ihrer Sicht nötig, um eben auch Daten- und KI-lastige Szenarien souverän in Europa zu betreiben?
Also erstmal freut es mich riesig, dass wir auch an dieser Studie teilnehmen durften und dass die quasi am Ende genau das bestätigt, was wir ein Stück weit auch wahrnehmen und spüren. Und was wir als nächstes sehen, wenn wir jetzt quasi Security und, sag ich mal, die Governance-kritischen Workloads uns anschauen, ist natürlich das ganze Thema Big Data und AI. Das sind die nächsten Meilensteine, wenn wir an Cloud denken. Das wird keiner mehr lokal leisten können in den nächsten Jahren, die da kommen. Und dann haben wir eben neue Anforderungen, die da auf uns zukommen, wie GPUs, große Datenräume und geteilte Modelle. Und jetzt ist bei dem ganzen Thema AI ja ein Pferdefuß ehrlicherweise noch, dass die großen, auch wirklich großen Public-Modelle eben nicht aus Europa kommen. Und das macht Souveränität noch so ein Stück weit schwierig aus aktueller Sicht. Wir können das Thema Betrieb und auch das Halten der Daten wunderbar abbilden. Da, glaube ich, sind wir als Europa gut aufgestellt. Was uns noch fehlt, sind klare, gute Modelle, die konkurrenzfähig sind mit den beiden Polen, die wir quasi aus Asien und Amerika kommen, sodass wir da eben heute auf der Betriebsseite aus meiner Sicht ganz gut aufgestellt sind, aber auf der Modellseite und der AI-Entwicklung doch noch ein bisschen aufholen müssen.
Wenn Sie so in die Zukunft blicken jetzt zum Schluss, was braucht es denn, damit digitale Resilienz in Europa nicht nur ein politisches Ziel bleibt, sondern konkret eben auch in der Wirtschaft und in der Industrie ankommt?
Ja, am Ende müssen wir ein bisschen schauen, dass wir nicht die Bequemlichkeit der Resilienz bevorzugen. Das wäre mal Punkt 1, also dass wir die Kompetenzen aufbauen, die eben angesprochenen Zertifizierungen in die Öffentlichkeit bringen, sodass am Ende es neben Azure-zertifizierten und AWS-zertifizierten Entwicklern eben auch welche gibt, die auf OpenStack zertifiziert sind und wir das quasi ja etwas breiter und öffentlicher machen. Das zweite ist, dass wir Industrie und Politik enger verzahnen, also auch die Nachfrageseite weiter stimulieren. Kann am Ende auch nicht sein, dass quasi dann die Bundeswehr eine Google Cloud einsetzt, während wir mit ganz viel Aufwand und ganz viel Fördergeldern europäische Cloud-Technologie fördern. Und als drittes müssen wir als Europa auch unsere Mentalität nochmal ein Stück weit weiter iterieren, sodass Souveränität wirklich ein Wettbewerbsvorteil werden kann, sowohl auf der politischen Ebene als auch in der Industrie. Das geht vom Mittelstand los, der mit eigenen Datenplattformen aus meiner Sicht die Unabhängigkeit ganz stark bewahren kann. Und das hört eben auf der Public-Seite auf, wo wir, wie gesagt, kein Angebotsproblem, sondern eher Nachfrageproblem haben aus meiner Sicht.
Ja, vielen Dank, Andreas Kartler. Transparenz ist Schlüssel für Vertrauen in souveräne Cloud-Lösungen und Industrie und Politik müssen in Europa und in Deutschland noch besser zusammenarbeiten, um ja, europäische Resilienz aufzubauen und digitale Souveränität in Europa noch besser zu verankern. Das habe ich mitgenommen aus diesem Gespräch. Ich hoffe, ich habe das gut zusammengefasst. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen, vielen Dank.
So, und ganz zum Schluss gibt's noch einen kleinen Einblick in die aktuelle Praxis.
Im Gespräch.
In unserem letzten Gespräch werfen wir mal einen tieferen Blick in die Praxis. Also wie werden Cloud-Technologien denn aktuell tatsächlich eingesetzt? Stichwort IoT oder sogar IIoT, also Internet of Things und Industrial Internet of Things. Welche Herausforderungen und Chancen sich daraus für Unternehmen ergeben, das erfahren wir von Matthias Nöbauer. Er ist CEO von Exoscale. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch. Schön, dass Sie Zeit haben. Herzlich willkommen im Ohr am Netz.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, Herr Oswald.
So, Herr Nöbauer, Butter bei die Fische. Eine Kernkompetenz von Ihnen, von Exoscale, liegt ja im Bereich von End-to-End-IoT-Lösungen. Deswegen wollen wir mal auch gleich mit IoT anfangen. Der Eurocloud-Pulse-Check 2025 zeigt, dass digitale Resilienz für Unternehmen zur Kernstrategie geworden ist. Was heißt da Resilienz für Sie konkret im Kontext von IoT und Cloud-Infrastrukturen?
Ja, wenn wir mal ein bisschen ausholen, können wir sagen, dass das Thema Cloud ja seinen Nutzern tatsächlich Wettbewerbsvorteile schafft. Also man wird viel agiler, man wird viel schneller, man hat neue Möglichkeiten im Bereich von künstlicher Intelligenz oder IoT oder IIoT. Dinge, die sonst sehr schwer realisierbar sind, wenn man sich selber drum kümmert. Daher gibt man sie auch zu einem Cloud-Anbieter oder Partner. Und dieser Cloud-Anbieter und Partner kümmert sich um die Möglichkeiten. So gesehen ist ein Cloud-Anbieter eigentlich sehr ähnlich zu betrachten wie ein Outsourcing-Partner, nur mit dem Unterschied, dass die Standardisierung und Automatisierung natürlich auf einem ganz anderen Niveau sind. Auf der anderen Seite muss man halt leider sagen, dass wir heute in Europa massive Abhängigkeit von 2 bis 3 Hyperscalern haben. Das heißt, all diese Anwendungen, egal ob jetzt KI, IoT, IoT und andere Dinge, die laufen in Wirklichkeit auf 2, 3 Anbietern auf diesem Planeten. Und wenn Europa oder sogar die ganze Welt von nur 2, 3 Playern abhängt, ergibt es natürlich ein Konzentrationsrisiko. Und da ist die Resilienz dann nicht mehr gegeben. Und vielleicht ein ganz spannendes Beispiel ist jetzt nicht unbedingt aus der Industrie, sondern eher aus der Bankenwelt. Vor ein paar Jahren hat der Internationale Bankenverband in Basel schon darauf hingewiesen, dass wir da zwar die Bankenkrise weltweit toll überstanden haben, 2007, 2008, weil wir massive Maßnahmen umgesetzt haben. Die Banken brauchen viel mehr Eigenkapital und müssen für viel mehr Liquidität sorgen. Haben dann ganz vergessen, dass sie plötzlich von 2 Hyperscalern abhängig sind. Und das ist nicht gut. Das heißt, der Bankenverband und auch andere Finanzaufsichtsbehörden sind jetzt sehr, sehr stark in der Kommunikation. Auch wir müssen unabhängiger werden. Und das bedeutet für mich auch so diese Resilienz. Wenn man was außer Haus gibt, braucht man einen vertrauenswürdigen Partner. Muss auch ein bisschen schauen, dass man nicht in so ein Konzentrationsrisiko reinläuft. Weil am Ende des Tages ist man schon selber auch als Unternehmen dafür verantwortlich, was man tut und dass man das auch weiterhin tun kann.
Super. Jetzt mal mit Ihrer Brille und Ihrer Expertise, wäre das ein Aufruf an Unternehmerinnen und Unternehmer und durchaus auch Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts zu sagen, Leute, auch ihr solltet euch nicht nur auf einen Partner stützen, sondern auch eure Sachen bei verschiedenen Partnern unterbringen?
Absolut. Und ich denke, das passiert gerade. Also wir machen das, was wir machen, nämlich eine europäische Cloud seit 12 Jahren. Also seit 12 Jahren ist Exoscale auf dem Markt. Und so sehr, wie wir in den letzten 3 Monaten mit Unternehmen und Prospect über ihre Cloud-Strategie reden und die Re-Evaluierung deren Cloud-Strategie, das hat es vorher nicht gegeben. Und diese Unternehmen und auch Public-Sector-Organisationen, die haben ganz klar das Ziel, sich unabhängiger zu machen. Meistens kommt eine Multicloud-Strategie raus, wo man dann versucht, neben dem 1, 2 Hyperscaler, mit denen man schon arbeitet, eine europäische Alternative auch reinzunehmen und Workloads in diese Richtung auch zu verlagern.
Ja, was glauben Sie denn, warum das in den letzten 2, 3 Monaten so stark ist? Ist es endlich das Thema Cloud jetzt wirklich auch bei jedem im Kopf angekommen, dass das einfach mal definitiv die Zukunft ist? Oder hat das mit der geopolitischen Lage zu tun oder ein Mischmasch aus allem? Wie würden Sie die Situation einschätzen?
Ja, definitiv mit der geopolitischen Lage zu tun. Ich denke, den meisten Menschen und Entscheidern war das Risiko vorher auch zum Teil bewusst. Aber ich glaube, man hat ein bisschen ausgeblendet, dass es schlagend werden kann. Und ich glaube, die letzten paar Monate haben gezeigt, ganz klar, dass diese Risiken keine theoretischen mehr sind, sondern ganz praktisch. Es gibt Beispiele, wo Unternehmen gezwungen wurden, E-Mail-Zugänge für einen Richter abzudrehen, beispielsweise eine internationale Institution. Und so gesehen überlegen sich die Leute eben jetzt schon im Zuge der Re-Evaluierung ihrer Cloud-Strategie, wie sie damit umgehen. Und ich glaube, immer mehr gehen in Richtung Standardisierung, Nutzung von Standards und de facto Standards wie Kubernetes, Open-Source-Datenbanken, um sich eben weniger einzusperren. Und ich glaube, das kommt europäischen Cloud-Anbietern natürlich zugute, weil wenn man eine standardbasierte Lösung anbietet, so wie wir bei Exoscale das tun, ist es halt dann auch möglich, Workloads zu gewinnen.
Cool. Jetzt gucken wir mal nochmal in den Eurocloud-Pulse-Check. 57% der Unternehmen setzen aktuell auf Hybrid-Cloud-Modelle und der Trend bleibt jetzt erstmal stabil. Man kann jetzt sagen, okay, ja, das ist halt der Übergang von der Private Cloud in die Public Cloud oder eben eine Mischung, weil das geht von A nach B. Wie schätzen Sie das ein? Ist das was für einen Übergang gedacht ist oder was für immer bleiben wird?
Also was wir sehen, das ist, dass sich viele Kunden für eine Multicloud-Strategie entscheiden und zusätzlich zu diesen 1, 2 Hyperscalern, mit denen sie bisher gearbeitet haben, einen europäischen Anbieter oder zumindest einen europäischen Anbieter reinnehmen. Da muss man natürlich aufpassen, weil jeder zusätzliche Anbieter, den man reinnimmt, bringt Komplexität rein und man muss Kompetenz dazu aufbauen. Das heißt, lieber eine überschaubarere Anzahl von Anbietern, mit denen man arbeitet, eine möglichst Anbieter, die eben nahe an Standards sind. Das ist, glaube ich, das insgesamte Mantra, das viele verfolgen. Beim Thema Hybrid, ja, ist natürlich, glaube ich, auch dieser geopolitischen Situation geschuldet. Wir sehen das auch ganz, ganz großen Kunden im Bankenbereich beispielsweise, die sich wieder überlegen, selber mehr Datacenter und Assets zu besitzen und zu managen. Ich denke, das wird nur für ganz große Unternehmen langfristig sinnvoll sein, weil einfach das, was wir vorhin angesprochen haben, die Möglichkeiten, die die Cloud eröffnet, die Automatisierung, die sie bietet und so weiter, das kann ich halt als einzelnes Unternehmen schwer für mich selber in der Qualität realisieren, dass es konkurrenzfähig ist. Und diese Möglichkeiten, die muss ich aber auch zur Verfügung haben, um wettbewerbsfähig zu sein. Das heißt, ich denke, Europa tut sich da keinen Gefallen, zu sagen, ich hole mir jetzt alles wieder rein und mache alles selber, sondern wir müssen schauen, dass wir wettbewerbsfähig sind und bleiben und wieder werden. Und dazu gehört auch, moderne Technologien zu nutzen. Diese Technologien müssen aber nicht unbedingt aus Übersee kommen, sondern wir können das auch wenn es vielleicht manche Lobbyisten und Marketiers anders darstellen.
Also der Trend ist ganz klar deutlich, natürlich auch in der Industrie 4.0 und im IoT und IIoT-Bereich. Der Weg geht in die Cloud, die Daten landen in der Cloud, immer weniger on-premise oder auf dem eigenen Firmengelände, immer mehr sozusagen in der Public Cloud oder Public-Private Clouds. Also hin zu europäischen Anbietern, zu offenen Standards. Das klingt jetzt erstmal alles, ich sag mal, sehr, sehr positiv. Und mal ehrlich, also auch der Datenschutz in Europa ist ja stärker als überall sonst auf der Welt. Ist das im Endeffekt auch, ich sag mal, ein Verkaufsargument für Sie, dass Sie sagen, naja, wir haben das mit der Muttermilch aufgenommen. Also krass gesagt, wir haben es erfunden und wir ziehen es durch?
Definitiv, weil ich denke, was klar ist, ist, dass wir in Europa teilweise halt schon andere Werte und Wertevorstellungen haben zu Themen wie Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, wie man es vielleicht woanders auf diesem Planeten hat. Für uns bei Exoscale war es ab dem ersten Tag schon mal das Ziel, eine souveräne europäische Alternative auf den Markt zu bringen. Und zwar zum einen mit ganz starkem Fokus auf Einhaltung unserer Gesetze und Werte, was jetzt Datenschutz und Souveränität betrifft. Wobei damals haben wir es nicht Souveränität genannt, aber das war das, was wir gemeint haben. Und das verfestigt sich natürlich jetzt immer stärker. Und was wir auch damals schon gesagt haben, es war schon ganz klar, dass es so 2, 3 Hyperscaler gibt, die sich den Markt untereinander aufteilen. Und wir waren damals schon der Meinung, es wird nicht so sein, dass der komplette Planet auf 2 Hyperscalern läuft. Da wird es mehr Diversität geben und da wird es hoffentlich auch Diversität geben mit Angeboten aus Europa. Und so sind wir das angegangen, so gehen wir es nach wie vor an. Unsere Plattform basiert ausschließlich aus unserem eigenen IP und Open Source. Das heißt, wir sind tatsächlich unabhängig, schaffen es, eine wirkliche User Experience anzubieten, die es mit den Hyperscalern aufnehmen kann. Und wir können dadurch glaubwürdig, transparent unseren Kunden gegenübertreten und ein Angebot schaffen, das sich dann auch tatsächlich positiv abhebt von den Hyperscalern.
Ja, das zeigt die Studie auch. Da wird betont, dass eben europäische Clouds besonders bei Compliance, Kubernetes und Backup-Workloads punkten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was bedeutet das für IoT oder IIoT-Anwendungen?
Kubernetes ist ein schönes Beispiel, denn Kubernetes ist auch Open Source und es zeigt als Beispiel, wie man es schaffen kann mit einem Standard oder de facto Standard, sich aus den Fängen eines einzelnen Anbieters zu befreien, beziehungsweise auf Technologien zu setzen, die es mir erlauben, von einem Anbieter relativ einfach und schnell auf einen anderen zu wechseln. Das heißt, wenn Sie heute beim Hyperscaler sind und Ihre Container dort betreiben, dann wird es Ihnen relativ einfach und schnell gelingen, diese auch auf einen Anbieter wie Exoscale beispielsweise zu portieren. Bei Backup-Diensten ist es ähnlich. Viele Backup-Dienste nutzen Object Storage, S3 als de facto Standard, etabliert von einem Hyperscaler, aber auch wir bei Exoscale, wir unterstützen diesen de facto Standard. Und wenn ein Backup-Software-Anbieter diesen anbietet oder nutzt, dann erlaubt es das unseren Kunden, ihre Backups relativ einfach und schnell auf Exoscale zu speichern, anstatt woanders. Wir empfehlen unseren Kunden, dass sie offene Standards und de facto Standards nutzen, um sich eben unabhängig zu machen. Gilt übrigens auch ganz besonders für Datenbanksysteme. Das Schöne ist, es hat sich in den letzten Jahren wirklich eine Vielzahl an gut etablierten Open-Source-Standards und Produkten entwickelt, auf die man setzen kann, die stabil sind, performant sind und in vielen Fällen vielleicht sogar so eine Art Industriestandard geworden sind. Und damit kann man Kosten sparen, kann man sich unabhängig machen und implizit, wenn man diese Dinge halt dann auf einem europäischen Cloud-Anbieter, der stark auf Compliance setzt, laufen lässt, kann man damit halt sehr einfach und schnell Compliance sicherstellen.
Datenräume, das heißt also auch gerade föderierten Datenräume, wie zum Beispiel auch Gaia-X, die sind ein entscheidender Baustein für europäische Datensouveränität. Aber welche Rolle spielt denn die Cloud bei der Umsetzung solch föderierter Ökosysteme? Wie ist es mit der Sicherheit? Wie funktioniert der ganze Spaß?
Gerade für Datenräume ist die Cloud eigentlich prädestiniert. Man hat verschiedenste Akteure, die zusammenspielen, die gemeinsam Daten, oft kritische Daten austauschen. Und dafür braucht es einen zentralen Player. Das ist die Cloud-Plattform, die allen gleich und hochstandardisiert zur Verfügung steht. Und wenn sie dann natürlich auch entsprechend professionell gemanagt und sicher ist, ist sie die perfekte Basis für diesen Austausch. Insofern, ja, die Zusammenarbeit zwischen Akteuren wird stärker werden. Es wird immer mehr verlässliche Mechanismen und Plattformen brauchen, um diese Vernetzung zu fördern. Gerade wir hier in Europa sind da teilweise sehr kleinteilig unterwegs in unserer Industrie. Und wenn man die Akteure stärker zusammenarbeiten lässt und das auch enabelt durch Technologien, dann wird es sicher grundsätzlich sehr profitabel sein für Europa. Gleiches gilt für die Cloud an sich. Heute konsumieren wir hier in Europa mehr als 70% Dienste von US-Hyperscalern. Das heißt, die Wertschöpfung passiert ganz woanders. Und wenn es uns gelingt, einen relevanten Anteil dieser Dienste nach Europa zu holen, dann können wir einerseits neue innovative Produkte erstellen, die mit unseren Werten im Einklang sind, nämlich so Dinge wie Offenheit und Vertrauen. Und wir stärken dadurch auch unsere Unabhängigkeit. Und gleichzeitig wird auch etwas passieren, nämlich wir stärken den Standard und schaffen wieder innovative Arbeitsplätze. Denn neue Dienste erstellen und betreiben, das passiert leider ganz wenig in Europa. Und da sind wir enorm hinten nach, versus Asien und versus USA. Und ich glaube, da haben wir einen riesigen Aufholbedarf. Und das Ganze wird nur funktionieren, wenn man die eigenen Produkte, die wir haben und Plattformen, die wir haben, wirklich stärken, mehr davon konsumieren und das Ganze in einem kompetitiven Raum auch entstehen lassen, sodass ein gesunder Wettbewerb die Qualität, das Angebot massiv verbessern. Gerade jetzt ist ein perfekter Moment, denn wir stehen am Beginn der AI-Revolution und es ist ein guter Zeitpunkt, dass wir hier beginnen, in Europa auch wieder zu stärken, dass wir AI beispielsweise in einem sicheren Raum auf europäischen Clouds nutzen und Schritt für Schritt diese AI-Welle auch mitgestalten und nicht nur konsumieren, was uns von woanders angeboten wird.
Also, wir haben es in der Hand. Ab in die europäische Cloud. Sie punktet durch Sicherheit, Innovation und auch Offenheit von Datenräumen und gibt uns mehr Resilienz und Unabhängigkeit gegenüber den Hyperscalern. Spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank an Matthias Nöbauer, CEO von Exoscale. Ich würde sagen, Sie machen mal schön weiter so und dann bleiben wir auch unabhängig. Vielen Dank, Herr Nöbauer.
Das werden wir machen. Das ist unsere Motivation.
Haben wir ja heute viele, viele neue Infos zu Cloud-Lösungen gehört und einen spannenden Ausblick darauf bekommen, auch wohin sich die europäische Cloud-Landschaft in den kommenden Jahren entwickeln könnte.
Genau, wir machen es einfach selber in Europa. Ja. Ne? Dann haben wir nämlich die Hand drauf und wir wünschen uns für den Oktober jetzt keinen so richtig wolkenlosen Himmel. Das wäre ja blöd, ne? Weil Cloud ist ja geil, haben wir gelernt. Insofern irgendwie so eine gute Mischform. Also lassen noch ein bisschen Sonne durch, oder?
Auf jeden Fall. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns ein paar Sternchen da für die Bewertung. Das wird uns sehr freuen. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis dann.
Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.